في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Thema vom letzten Mal. Wir haben über die Hoffnungslosigkeit gesprochen und dass das eben eine Sache ist, die das Herz befällt, aber der Muslim eben dies behandeln sollte. Und heute wollen wir uns einige Aussagen der Gelehrten diesbezüglich betrachten, um die Lehren aus diesen Zitaten zu ziehen. Und zwar Ali ibn Abi Talib radiallahu anh sagte, der wahre Gelehrte ist derjenige, der die Menschen nicht an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln lässt, ihnen keine Erlaubnis zu den Sünden Allahs erteilt und sie nicht sicher vor der Strafe Allahs macht. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wie reden wir mit den Menschen? Ob das jetzt in Vorträgen ist, ob das die Kindeserziehung ist. Denn es gibt zwei Themen. Es gibt die frohe Botschaft verkünden oder auch das Warnen. Diese beiden Aspekte sind vorhanden. Und daher müssen wir schauen, wie gehen wir mit diesem Thema um. Auch Allah subhanahu wa ta'ala droht oder warnt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite berichtet er die frohe Botschaft. Also auf Arabisch, At-Targhib und At-Tarhib. Beides muss vorhanden sein. Das heißt, wir dürfen nicht mit den Menschen reden, guck mal, egal was du machst, Allah ist Ghafur Rahim, Allah vergibt alle Sünden, sodass die Leute dann motiviert sind zu sündigen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht den Leuten die Hoffnung wegnehmen. Allah ist streng im Bestrafen und die Strafen Allahs sind qualhaft und das war's. Sondern wir brauchen ein Gleichgewicht. Und das sehen wir schon bei Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann kommt was? Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim bedeutet, dass Allah der Allgnädige ist. Irhamuldik, barakallahu fik. Also das gibt Hoffnung. Und dann kommt Maliki Yawmiddin. Und das ist eine Drohung und Warnung der Herrscher und Besitzer des Tages der Abrechnung. Es wird eine Abrechnung geben. Und das ist das Gleichgewicht, das wir haben müssen. Und auch in Surat al-Fatiha leiten wir die Reihenfolge ab. Wie geht Surat al-Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was ist die nächste Aya? Malik Yawmiddin oder Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim. Also hat er die Hoffnung vor der Drohung gestellt. Das heißt, die Reihenfolge ist zuerst einmal, lade die Menschen ein zur Gnade Allahs. Jemand betet nicht, dann sagst du ihm, guck mal, wenn du betest, jedes Sujud, jede Sajda, kommst du eine Stufe näher. Du fängst nicht mit ihm an, wer nicht betet, ist ein Kafir und Jahannam und Bi'is al-Masir. Das kann zwar stimmen, aber so fängst du nicht an in der Da'wah. So fängst du nicht an in der Erziehung. Du fängst nicht mit der Strafe an, also der Drohung, die Berichte über die Strafe Yawm al-Qiyamah, sondern du fängst an mit der Hoffnung, mit dem Lohn, mit dem, was dich an Gutem erwartet. Wenn dies nicht Früchte trägt, dann gehen wir zum nächsten Schritt, indem wir warnen. Du sagst ihm, guck mal, wenn du betest, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir, Allah azza wa jal gibt dir gewaltigen Lohn, betet nicht. Dann, nach einer Weile, du hast es versucht und versucht, nach einer Weile sagst du, guck mal, du musst aufpassen, wenn du nicht betest, ist es ein Problem. Einige Ulama sagen, das ist gar kein Muslim mehr. Das würde ja heißen, du bleibst für immer und ewig in Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Also, Ali radiallahu anh sagt, der wahre Gelehrte, und das gilt nicht nur für den Gelehrten, sondern auch für den Erzieher. Du bist Vater oder die Mutter, du bist ein Lehrer, ist egal was. Der wahre Gelehrte ist derjenige, der die Menschen nicht an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln lässt, aber ihnen keine Erlaubnis zu den Sünden erteilt und sie nicht sicher vor der Strafe Allahs macht. Ibn Mas'ud radiallahu anh sagte, der Untergang liegt in zweien, Hoffnungslosigkeit und Selbstgefälligkeit. Hoffnungslosigkeit bedeutet, man denkt, es ist aus und vorbei. Aus mir wird nichts. Ich bin jemand, der kommt nie von dieser Sünde weg. Oder ich bin jemand, meine Lebenssituation wird sich nie verbessern. Das ist die Hoffnungslosigkeit. Auf der anderen Seite die Überheblichkeit, die Selbstgefälligkeit. Ich bin top. Besser geht's gar nicht. Das sind die zwei Gründe der Verderbnis. Dass du denkst, du bist der Allerschlimmste und dass du denkst, also beziehungsweise aus dir wird nie was. Es mag sein, dass du denkst, ich bin der Allerschlimmste, das ist nicht das Problem, sondern dass du denkst, du bleibst so. Denn du sollst ja denken, dass du schlechter bist als die anderen. Warum? Weil du deine Sünden kennst, aber nicht die Sünden anderer. Wie willst du dann sagen, ich bin besser als die anderen? Also, dass du denkst, du bist der Schlechteste, das ist kein Problem. Aber dass du denkst, du wirst nie besser werden, das ist das Problem. Auf der anderen Seite sollst du nicht denken, ich bin der Beste, den es gibt. Das auf keinen Fall. Er sagt auch ebenfalls, die großen Sünden sind drei. Das Verzweifeln an Allahs Erleichterung, die Hoffnungslosigkeit angesichts Allahs Barmherzigkeit und die Sicherheit vor seiner List. Auch hier wieder dieses Gleichgewicht zu haben. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, sagte, sich ins Verderben zu stürzen bedeutet, die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs aufzugeben. Also wenn jemand denkt, es ist aus und vorbei mit mir, aus mir kann nie wieder was werden, dann sagt er, ist das größte Übel, das es überhaupt gibt. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob die Übertragung läuft.
Läuft.
Genau.
Läuft.
Genau. Und er sagte, verzweifle nicht, sodass du hoffnungslos wirst und dann keine Taten mehr verrichtest. Also derjenige, der denkt, aus mir wird nie was, der wird sich nicht verbessern. Derjenige denkt, diese Krankheit, die ich habe, kann nicht behandelt werden, wird nicht zum Arzt gehen, wird das Medikament nicht einnehmen. Und so ist es auch mit der Krankheiten des Herzens. Wenn du denkst, ich kann nicht besser werden. Die Leute lesen Koran, aber ich werde nie Koran lesen, nicht so viel. Die Leute beten mehr, ich werde nie so beten. Wenn du diese Einstellung hast, wirst du dich nicht ändern. Aber wenn du sagst, okay, heute lese ich zwar nicht viel, aber inshallah nächstes Jahr. Zum Beispiel, was ich immer sage, Ramadan steht vor der Tür, möge Allah Azza wa Jalla uns Ramadan erreichen lassen. Was ist dein Ziel des diesjährigen Ramadans? Was ist dein Ziel? Denn du schreitest zu Allah mit jedem Ramadan. Jeder Ramadan ein Schritt näher zu Allah. Eine Baustelle. Du hast mehrere Sachen. Stell dir mal vor, du möchtest ein Haus bauen. Und bist jetzt kein Milliardär, der in einer Woche ist das Haus fertig. Sondern du sagst, inshallah, so die nächsten 5, 6, 7 Jahre, langsam, aber sicher, baue ich mein Eigenheim. Sehr schön. Dann fragen dich die Leute, und dieses Jahr, was machst du? Dieses Jahr, inshallah, das Fundament. Bi'idhnillah. Fundament, ja, dieses Jahr. Und die Wände und der Dach. Nicht alles auf einmal. So viel Geld habe ich nicht. Ja. Erstmal das Fundament. Nächstes Jahr. Und wie sieht's aus? Wie weit kommst du? Ja, inshallah, so die Wände, bi'idhnillah, so ein paar Zimmer vielleicht, ja. Und Dach und. Nee, so viel habe ich nicht. So auch auf dem Weg zu Allah Azza wa Jal. Was ist dein nächster Schritt? Ich werde 10.000 Mal Koran lesen und 10.000 Rak'a beten und 10.000 Tage fasten. So schön wäre es, wenn wir solche Milliardäre wären in Hasanat. Sind wir leider nicht. Möge Allah unseren Iman stärken. Also was ist dein Ziel? Ab dem nächsten Ramadan hast du was gebaut in deinem Herzen? Ich habe das Gebet gebaut. Das Gebet sitzt. Kein Gebet wird mehr vernachlässigt. Na, Alhamdulillah, das habe ich letztes Jahr schon gebaut. Vor 10 Jahren habe ich das schon gebaut. Das Fundament, Gebet, das sitzt schon. Dann die 12 Rak'a sitzen. Das ist die erste Wand in deinem, das erste Zimmer, was du gebaut hast. Die 12 Rak'a sitzen. Der andere sagt, Alhamdulillah, das Zimmer haben wir schon. Jetzt kommt das nächste Zimmer, freiwillig fasten. Jeder, dein Imanhaus baust du von Jahr zu Jahr. Und du weißt, wie weit du bist. Und du weißt, wie viel du hast an Hasanat. Also schaue dir an, was ist mein Ziel im nächsten Ramadan. Das ist ein Mittelweg. Weder sagst du, das war's, also bis ich sterbe, das war's, das ist mein Niveau. Ja, eine Seite alle 4 Monate, Koran, Fasten, Ramadan, das war's. Aus mir wird nichts. Das darfst du nicht. Und auf der anderen Seite darfst du nicht sagen, Alhamdulillah, top, besser geht's gar nicht. Was soll ich noch mehr tun? Ich bin der Beste, den es gibt. Dann wirst du dich auch nicht verbessern. Stell dir mal vor, jemand hat ein Stück Land und soll jetzt ein Haus bauen und der sagt, Alhamdulillah, das Fundament habe ich. Ja, und jetzt? Das war's, Alhamdulillah, ich habe gebaut. Ja, aber wo ist das Haus? Siehst du es nicht? Das ist doch ein perfektes Haus. Junge, du hast nur das Fundament gebaut. Es geht noch mehr. Nee, brauche ich nicht. Wird der irgendwann ein Haus haben? Dieser Selbstgefällige, der mit sich zufrieden ist, mit dem, was er erreicht hat, der wird nicht besser. Also diese beiden Personen musst du aus deinem Herzen verbannen. Und jemand werden, der nie aufgibt und nie denkt, er wäre der Beste. Das ist der Mittelweg, den wir einschlagen müssen. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, sagte, wer daran arbeitet, die Menschen an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln zu lassen oder sich selbst verzweifeln lässt, der irrt. Weil es gibt Leute, die sagen, oh, guck mal, die Menschen sind alle so schlimm geworden. Ja, es gibt überhaupt keine guten Menschen mehr. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sagt, die Menschen sind zunichte gegangen, also die Menschen sind alle nicht gut, der ist der Schlechteste unter ihnen. Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum au ahlakahum. Derjenige, der sagt, die Menschen sind schlecht, der ist der fa huwa ahlakuhum, er ist der Schlechteste, und fa huwa ahlakahum, er hat sie so verurteilt. Also eigentlich sind sie nicht so. Das Gute ist immer da. Ja gut, es mag sein, mal weniger, mal mehr. Aber trotzdem, als ein Nabi alayhi salatu wassalam eine andere Stadt suchte, noch bevor er nach Medina ging, alayhi salatu wassalam, weil in Mekka war es nicht mehr ertragbar. Er konnte da nicht mehr bleiben. Und er suchte vor der Hijra. Und alle haben ihn verleumdet. Da kamen die Dschinn und haben den Islam angenommen. Das war eine Botschaft von Allah. Guck mal, die Menschen wollen dir nicht glauben. Das sind nicht die einzigen Geschöpfe. Bitte schön, die Dschinn glauben an dich. Die Dschinn haben den Islam angenommen. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Sag, es wurde mir offenbart, dass eine Gruppe von Dschinn gekommen sind und sie haben gesagt, wir haben einen wundersamen Koran gehört, sowas Wunderschönes. Und sie haben den Islam angenommen. Du bist nicht allein auf dieser Welt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist die Gemeinschaft, auch wenn du alleine bist. Anta al-jama'a wa law kunta wahdak. Inna Ibrahim kana Ummah. Ibrahim war ein Volk. Warum war er ein Volk? Weil er so viel getan hat, wie normalerweise eine Gemeinde, eine Gesellschaft macht. Wenn du jemanden siehst, der ist Experte in vielen Themen. Der ist Mathematiker und Physiker und Chemiker und so weiter. Dann sagst du, das ist eine Uni. Das ist ein Mensch. Das ist eine Universität. Oder jemand kennt so viele Bücher, hat dieses Buch und dieses Fach, hat auch Bücher, dann sagst du, das ist eine Bibliothek. Ist aber einer. Ibrahim alaihi salam war ein Volk. Weil er so viel sich eingesetzt hat, wie normalerweise ein ganzes Volk braucht. Du brauchst 1000 Leute, das hat Ibrahim alaihi salam gemacht. Also du darfst die Hoffnung nie aufgeben, auch wenn du einer bist. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Yawm al-Qiyamah kommt ein Prophet und nur 10 Leute glaubten ihm. Und ein Prophet, nur 3 Leute glaubten ihm. Und ein Prophet, niemand hat ihm geglaubt. Aber er hat die Arbeit geleistet. Also tue, was du tun kannst, verbessere dich, gebe nicht auf, sei nicht hochmütig. Und dann ist das der richtige Weg, bi'idhnillah. At-Tahawi, rahimahullah, sagte, Sicherheit vor Allahs Strafe und Hoffnungslosigkeit an seiner Barmherzigkeit führen aus der Religion des Islams hinaus. Und der Weg der Wahrheit zwischen beiden ist für die Leute der Gebetsrichtung bestimmt. Also für die Muslime. Ahlul Qibla bedeutet also die Muslime. Das bedeutet also, wenn du hoffnungslos bist, kann dieser Sturz kann sehr tief werden. Wenn du gar keine Hoffnung mehr auf Allah hast, dann betet man ihn nicht mehr an, dann begeht man vielleicht sogar Schirk und so weiter. Das kann ein Verderben sein. Und Hochmut, schaut euch Iblis an. Iblis, der war im Paradies. Der weiß, was Paradies ist. Der hat mit Allah gesprochen. Der hat Adam gesehen, noch bevor er gelebt hat, als er noch lehm war und die Seele noch nicht eingehaucht wurde. Er hat ihn gesehen. Er weiß, dass es Jahannam gibt. Und trotzdem wollte er sich nicht niederwerfen und will es bis Yawm al-Qiyamah nicht tun. Er will gar nicht bereuen. Das alles, weil er gesagt hat, ich bin besser. Hochmut. Eines ist die gefährlichste Krankheit, die es überhaupt gibt. Du weißt, es ist richtig? Nein, mache ich nicht. Du weißt es, aber du machst es nicht. Nicht, weil du es nicht weißt, weil du es nicht kannst, weil du es nicht willst. Und das kann wohin führen? Schau dir Iblis an. Das ist ja wohl das Allerschlimmste, was es gibt. Er hat Wissen, aber sein Hochmut lässt ihn nicht dazu, dieses Wissen zu leben. Al-Baghawi, rahimahullah, sagte, Hoffnungslosigkeit angesichts der Barmherzigkeit Allahs ist eine große Sünde, so wie die Sicherheit vor seiner List. Was soll denn heißen, Sicherheit vor seiner List? Was bedeutet List in diesem Sinne? Al-Makru ist eine Eigenschaft Allahs, Jalla wa Ala. Aber wir sagen nicht, wenn wir diese Eigenschaft nennen, nicht einfach nur so, sondern er hegt die List gegenüber jemandem, der selbst die List hegt gegenüber Allah Jalla wa Ala. Das heißt, wenn du denkst, du kannst Allah reinlegen, wird Allah dich gemäß so behandeln. Wie? Er lässt dich. Du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Aber dann kurz vor deinem Tod rettet er dich nicht. Weil du dachtest, du wärst der Tolle. Und ich tue so, als ob ich Muslim bin, praktizierend bin. Ja, ich habe Profit daraus, weltlichen zum Beispiel. Und ich mache es nicht für Allah, ich mache für diesen Profit. Ja, und die Heuchler, die Munafiqun, so waren die doch. Die haben so getan, als ob sie Muslime sind. So, sie wollen Allah und seine Anhänger, also seine Diener, die Gläubigen, in die Irre führen. Was sagt Allah? يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Und er führt sie in die Irre. Wie? Und zwar, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, möge Allah uns versammeln mit dem Propheten, عليه الصلاة والسلام, werden die Munafiqun mit den Muslimen sein. Was? Die Munafiqun werden mit den Muslimen sein. Weil sie sind gestorben und sie haben behauptet, sie seien Muslime. Okay, bitteschön, jetzt steht auf mit den Muslimen. Jetzt sollen wir, möge Allah uns erlauben, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein, über diese Brücke, As-Sirat, die Brücke über Jahannam, möge Allah uns davor bewahren, möge Allah uns erlauben, diese Brücke so schnell wie möglich mit dem Gesandten zu überqueren, alaihi salatu wasallam. Die Gläubigen haben Licht, wegen Wudu. Die Stellen des Wudu, dein Gesicht, deine Arme, sind hell. Die Munafiqun nicht. Weil sie haben ja nicht richtig geglaubt. Sie haben ja nur so getan. Also sagen sie zu den Gläubigen, können wir mit euch über die Brücke? Weil ansonsten sind sie in der Finsternis, weil die Brücke ist finster. Nur wenn du Licht hast von Allah, Jalla wa Ala, möge Allah uns erhellen und Licht geben, kannst du diese Brücke überqueren. Ansonsten fällst du runter. Also sagen die Gläubigen, schaut mal dort und guckt, ob ihr Licht bekommt. Also drehen sie sich um und zack, macht Allah eine Mauer zwischen den Gläubigen und den Heuchlern. Und dann werden sie eben in die Hölle kommen, möge Allah uns davor bewahren. Sie dachten, ui, das hat ja geklappt mit Nifaq, Heuchelei. Hey, ist ja Yawm al-Qiyam, hey, wir sind ja mit den Muslimen. Allah lässt sie, okay, ihr denkt, und dann kurz vor Sirat kommt die List Allahs Jalla wa Ala. Gerecht. Das ist der Unterschied zwischen der List eines Menschen und der List Allahs Azza wa Jalla. Deswegen ist es eine Eigenschaft der Vollkommenheit. Er ist nicht ungerecht, sondern er ist eben, so verfährt er und so behandelt er wen? Diejenigen, die ihn so behandelt haben in der Dunya. Wenn du jetzt also denkst, ah, ich habe Probleme, ich bete mal ein paar Raka'a mehr und dann vergesse ich wieder Allah. Kommt das nächste Problem, jetzt bete ich ein Raka'a mehr. Das hat ja geklappt. Und dann gehe ich, ich bereue die Sünde nicht, aber ich gehe mal Umrah machen. Ja, und dann mache ich die Sünde weiter. Ich habe sie vor, ich bereue sie. Wallah, man hat es bereut, ist wieder was anderes. Aber du denkst, die Religion ist ein Spiel. Es sieht gut aus. Oh, Mashallah, Hajji, Umri, was weiß ich was, ja. Und du bereust nicht, dann bereite dich vor auf ein schlechtes Ende. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt Menschen, die gute Taten machen, bis zwischen ihnen und Al-Jannah nur noch wenig ist. Ein Schritt und die sind im Paradies. Aber dann ereilt sie das Schicksal. Dann begehen sie eine Sünde, eine Tat der Höllenbewohner, und sterben so. Und dann kommen sie in die Hölle. Warum? Weil er sein ganzes Leben nicht aufrichtig war. Es war nicht für Allah, tabaraka wa ta'ala. Das ist gemeint, wer sicher ist vor seiner List. Der Muslim nun, der sagt sich, ja Rabbi, ich durfte heute beten. Darf ich morgen auch beten, ja Rabbi? Letzter Ramadan durfte ich fasten. Erlaubst du mir, diesen Ramadan auch zu fasten? Ja, ja, du wirst noch leben. Es geht ja nicht darum. Werde ich, selbst wenn ich so lange leben würde, die Rechtleitung erfahren? Umar radiallahu an fragte Hudhaifa ibn al-Yaman, dem Gefährten, der die Liste der Heuchler hatte. Nabi alayhi salatu wasalam gab diesem Gefährten Hudhaifa, die Liste der Heuchler. Da kam Umar radiallahu an und fragte Hudhaifa, stehe ich auf dieser Liste? Schaut euch an, wie selbstkritisch die Sahaba waren. Warum hat er nicht gebetet? Guck mal, für uns, möge Allah uns bewahren, ist Heuchelei, wie definieren wir Heuchelei? Ja, wenn wir 10 Jahre nicht beten, dann ist es Heuchelei. Bei Umar radiallahu an, wenn er 5-mal weniger Subhana Rabbil A'la gesagt hat, ist das für den Heuchelei. Yani, مثلاً, du trainierst, ja? Für denjenigen, der nicht trainiert, wenn er 1-mal im Monat trainiert, sagt, oh, Allahumma barik, also ich habe trainiert heute, ja? Also, mashallah, ich bin, trainierst du? Ja, mashallah. Und derjenige, der immer trainiert, wenn er diesen jetzt sieht, und wie oft trainierst du? 1-mal im Monat. Das ist doch kein Training. Also bitte, das ist ein Spaziergang, ist das. Das ist doch kein Training. Je nachdem, wie du lebst, es gibt sogar Leute, wenn sie 2 Tage nicht trainieren, dann sagen, oh, also diesen Monat habe ich nicht trainiert. Und der hat 28 Tage trainiert. Für den, das war kein Training diesen Monat. Umar radiallahu an, Heuchelei bei dem bedeutet was? Ich habe nicht so viel Koran gelesen wie gestern. Bei uns, möge Allah uns erziehen, Heuchelei bedeutet, wie Abdullah bin Ubay bin Salul zu sein, möge Allah uns davor bewahren. Erst dann reden wir von Heuchelei. Möge Allah uns erziehen. Also Umar radiallahu an, weil er so trainiert war, weil sein Glauben so stark war, empfand er schon die kleinste Minderung in freiwilligen, wir reden jetzt nicht über Pflichttaten, in freiwilligen Taten, für ihn war das schon Heuchelei. So jemand ist ein Mensch, der reich ist an Hasanat. So, das heißt also, du musst nicht erst dieser Heuchler sein, der Kafir ist, der gar nicht an Allah glaubt und der tut nur so, als ob er Muslim ist. Der Muslim sagt sich, ja Rabbi, habe ich mein Versprechen nicht eingehalten, dass ich zu dir komme dieses Jahr, sodass du mich nicht unterstützt in diesem Ramadan jetzt? Möge Allah uns vergeben. Der Muslim ist sich nie sicher, weil er weiß, ich bin nicht gut genug. Aber wir sollen doch Hoffnung haben. Ich habe nicht gesagt, wir können uns nicht verbessern. Das ist Hoffnungslosigkeit. Aber dass du sagst, ich bin krank, das ist keine Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit ist, ich werde nicht gesund. Das ist Hoffnungslosigkeit. Aber du musst, damit du gesund wirst, zuerst sagen, ich bin krank. Also sagst du, ja Rabbi, verzeih mir. Ich habe dir versprochen, nach dem letzten Ramadan besser zu werden. Ja Rabbi, ich bin schwach geworden. Rette mich, ja Rabbi, lass mich den nächsten Ramadan erreichen. Unterstütze mich, ja Rabbi, im Ramadan, sodass ich besser werde. Wenn du so einsteigst in den Ramadan, wirst du dich jetzt vorbereiten. Nicht erst einen Tag vor Ramadan. Ibn Atiyah, rahimahullah, sagte, die Verzweiflung an der Barmherzigkeit Allahs und seine Erleichterung gehört zu den Eigenschaften der Ungläubigen, denn sie beinhaltet entweder die Leugnung der Herrschaft Allahs oder Unkenntnis über die Eigenschaften Allahs. Al-Qurtubi hat das auch nochmal erklärt. Er sagt, die Verzweiflung an der Barmherzigkeit Allahs beinhaltet eine Leugnung des Koran. Denn Allah sagt, und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Wenn du sagst, aber mich nicht, dann hast du den Koran geleugnet. Nicht, dass du jetzt direkt als denkst, ich bin vom Islam abgefallen, sondern gemeint ist, du hast den Koran falsch verstanden. Auch dich umfasst die Barmherzigkeit Allahs. Doch der Verzweifelnde sagt, er wird mir nicht vergeben. So hat er das Weite, die Barmherzigkeit Allahs, eingeschränkt. Dies gilt, wenn er dies wirklich glaubt. Also wann ist er wirklich Kafir? Wenn er wirklich glaubt, Allahs Barmherzigkeit umfasst nicht jeden. Dann hat er tatsächlich den Koran geleugnet. Aber wenn es so ein eine Imanschwäche war, ja, also kann ich noch bereuen? Ja, nein, ja, das ist noch kein Kufr, ja. Aber wenn er zum Entschluss kommt, nee, Allah rettet nicht jeden, den er will. A'udhu billah. Doch, Allah rettet jeden, den er will. Also sei jemand, der errettet werden soll. Allah sagt deswegen, wahrlich, es verzweifeln an der Barmherzigkeit Allahs nur die Ungläubigen. Innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Also die komplette Hoffnungslosigkeit. Kommen wir zu den Arten der Hoffnungslosigkeit. Es gibt eine verbotene, und diese verbotene Hoffnungslosigkeit, darüber sagt es Sa'di rahimahullah, die Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit an der Barmherzigkeit Allahs gehört zu den größten Gefahren. Sie ist zweierlei. Die Verzweiflung der Ungläubigen, Hoffnungslosigkeit der Ungläubigen, die alle Wege verlassen, die sie ihr nahe bringen könnten, und die Verzweiflung der Sünder, deren viele Vergehen ihre Herzen befremdet haben, die Verzweiflung sie ergriff. Also es gibt Ungläubige, die glauben gar nicht an Allah. Und es gibt Sünder, die denken, Allah wird mir nicht vergeben. Möge Allah uns davor bewahren. Dann eine gebotene Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit, das ist was? Dass du nicht auf die Menschen hoffst. Hoffe auf Allah. Ja, darf ich nicht die Menschen um Hilfe bitten? Doch, aber hoffe auf Allah. Wer ist derjenige, der rettet? Wer ist derjenige, der heilt? Wer ist derjenige, der versorgt? Es ist Allah. Menschen sind nur ein Mittel. Wenn du jetzt denkst, nee, der Heilende, das ist der Arzt selbst. Das Medikament selbst. Diese Hoffnung darfst du nicht haben. Das ist eine verbotene Hoffnung. Dass du denkst, unabhängig von Allah, das Medikament wirkt. Das ist haram. Sondern du denkst, das Medikament wirkt, weil du Hoffnung hast auf was oder auf wen? Aufs Medikament? Nee, auf Allah. Das ist die Haltung eines Muslims. Dann eine erlaubte, also sie ist weder geboten, Pflicht, noch verboten. Und zwar, dass man einiges in der Dunya erreicht. Zum Beispiel, du wirst reicher, du wirst irgendwo umziehen. Ja, du kannst gerne die Hoffnung haben, aber es wäre jetzt auch nicht haram, wenn du denkst, also ich glaube, ich habe keine Hoffnung, dass ich Milliardär werde. Das ist ja keine Sünde jetzt. Wenn du sagst, also ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr Urlaub gehe. Ist das jetzt eine Sünde? Ist das, der ist hoffnungslos, der Arme, der muss zum Psychiater. Dieser, der glaubt, nee, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja, der denkt, Alhamdulillah, dieses Jahr reicht es nicht aus für einen Urlaub. Das ist eine erlaubte Hoffnungslosigkeit. Aber es soll nicht zu einer Depression werden. Es hat nichts mehr Sinn und gar nichts. Und das ist wieder eine verbotene Hoffnungslosigkeit. Natürlich, Depression ist eine Krankheit. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass deprimierte oder depressive Menschen, depressiv eher ist die Krankheit, dass die selbst schuld dran sind. Ja, das ist ja ein anderes Thema. Können Sachen passiert sein in der Vergangenheit und das hat eben auf die Psyche. Es ist eine Krankheit. Möge Allah uns bewahren und unsere Geschwister heilen. Was sind die Folgen der Hoffnungslosigkeit? Eine der Folgen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Und zwar, dass man dann nicht mehr versucht, die Gesellschaft zu verbessern. Wenn du denkst, die Gesellschaft ist sowieso verdorben, alle sind schlimm, dann denkst du dir, warum soll ich reden? Das macht keinen Sinn. Oder zum Beispiel in der Erziehung, du hast Kinder, du hast Verwandte, du hast Bekannte und du denkst, der aus dem wird nie was. Dann wirst du ihn nicht aufklären. dann wirst du ihn nicht ermahnen. Und genau das will Al-Shaytan. Al-Shaytan will, dass wir passiv werden. Guck mal, die Muslime, die sind sowieso alle, die sind sowieso in ihren Sünden ertrunken und so. Guck mal, bete deine 5 Gebete, ja, geh Jumu'a und kümmere dich nicht um die Gesellschaft. Hat keinen Sinn, ja, das war, wir warten auf Yawm al-Qiyam, assalamu alaikum. Genau das will Al-Shaytan. Dass du nicht aufrufst zu Allah. Wobei An-Nabi alayhi salatu wassalam, was hat er gesagt? Wenn Allah durch dich 2 Milliarden Leute rechtleitet, ist es besser als die besten Kamele? Oder hat er gesagt, wenn Allah durch dich einen rechtleitet? Einer reicht aus. Dann bist du Milliardär an Hasanat. Allah Azza wa Jal erwähnte uns eine Geschichte, und zwar die Leute des Sabbat, Ashabu As-Sabbat. Das ist ein Volk von den Kindern Israels, also vor dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam, und die lebten am Meer. Und Allah hat, und ein jüdisches Volk, ja, also Bani Israel, und ihr wisst ja, die Juden haben den Sabbat. Der Sabbat ist, also der Samstag, an dem dürfen sie nicht arbeiten, dürfen sie nichts tun. Also hat Allah Azza wa Jal dieses Volk, diese eine Stadt geprüft. Sie waren am Meer und sie wollen jeden Tag Fische fangen, keine Fische da. Kommt der Samstag, sind alle Fische da, aber sie dürfen nicht fischen gehen. Samstag verboten, arbeiten. Am Sonntag sind die Fische wieder da. Da haben sich die Leute gesagt, so, was machen wir jetzt? Da haben sie gesagt, wisst ihr was, Samstag arbeiten ist haram. Okay, im Judentum, nicht bei uns Muslimen. Ja. Ist haram. So wie bei uns Jumu'a, darfst du Jumu'a arbeiten? Während der Jumu'a? Darfst du nicht. So bei denen war es der ganze Samstag. Oder ist immer noch so bei den Juden. Auf jeden Fall. Sie haben dann gesagt, wisst ihr was, wir machen einen Kanal und ein Becken. Ja, also wir graben, sodass das Wasser hineinströmt in ein Becken. Und in diesem Becken, freitags legen wir das Netz, ein Fischernetz. Und Samstag setzen wir uns hin und schauen nur zu, wir machen da gar nichts. Ja? Da kommen ja die Fische, oder nicht? Samstags kommen die Fische. So, das Wasser fließt jetzt ins Becken rein, samt diesen Fischen. Und am Sonntag, zack, zieht das Netz raus. Und wir haben ja am Samstag nicht gearbeitet. Allah Azza wa Jal hat dieses Volk bestraft. Warum? Weil sie ein Verbot umgehen wollten. Und das ist ja bekannt bei allen Nationen und Religionen. Wenn du ein Verbot umgehen willst, ist das auch verboten. Deswegen zum Beispiel, jemand will Zakat umgehen, indem er was macht. Er hat einen Stichtag, sagen wir mal der erste Ramadan. Erster Ramadan ist nicht immer der Stichtag. Ja? Jeder muss gucken, wann sein Zakat-Tag ist. Je nachdem, wann hast du das erste Mal den Betrag von 85 Gramm Gold bekommen. Kann sein in Rajab, kann sein Dhul-Hijjah, kann sein Muharram, Safar. Aber viele denken, weißt du was, Ramadan ist Zakat-Monat. Nee, nee, kommt darauf an. Al-Muhim. Jetzt kommt jemand und sagt, weißt du was, Zakat zahlen, 2,5%, weißt du was, vielleicht, Allahumma barik, dem geht's gut, ja. Zakat wären 10.000, 20.000, 100.000, Allahu a'lam. Dann sagt er sich, weißt du was, ich kaufe mir was. Ein Tag vor seinem Stichtag geht er sich ein Auto kaufen. Oder etwas, was keinen Wertverlust hat. Ja? Ein Tag nach dem Stichtag verkauft er das. Warum hat er das getan? Am Stichtag hatte er Geld. Oh, tut mir leid, ich habe kein Geld. Wo ist sein Geld? Das ist das Auto hier. Am nächsten Tag, Stichtag ist vorbei, jetzt verkauft er das Auto. Was will er? Er will es Zakat umgehen. Da sagen wir, muss trotzdem zahlen. Aber ich hatte am Stichtag nicht das Geld, damit habe ich was gekauft. Wir sagen ja, wenn jemand innerhalb des Jahres, wenn du Geld hast, 85 Gramm Gold, Bawalen, wie viel sind das jetzt?
Viele, auf jeden
Fall. 9000, ja, 7000, 10000, ungefähr, ja. Wenn das ein Jahr lang ist, du hast nichts damit getan, dann musst du Zakat zahlen, 2,5%. Wenn du aber gekauft hast oder du hast einen Urlaub gemacht, ist ja egal, was du mit dem Geld gemacht hast, diese Ersparnis hast du ausgegeben, dann war es das. Dann musst du keine Zakat zahlen, bis du wieder diesen Betrag von 85 Gramm reines Gold erreichst. Das ist richtig. Aber dieser hier, der wollte ja nicht das Auto. Er wollte nur die Zakat umgehen. Dann sagen wir, du musst trotzdem Zakat bezahlen. Du kannst natürlich das Zakat-Amt in einem muslimischen Land, ja, kannst du ja natürlich auf den Arm nehmen. Aber nicht Allah Jalla wa'ala. Allah kennt deine Absicht. So, diese Leute wollten das Gleiche machen. Sie haben gesagt, wann ist Haram? Samstag. Okay, dann legen wir das Netz am Freitag und ziehen es am Sonntag. So, der springende Punkt jetzt ist, dieses Volk teilte sich in drei Gruppen auf. Eine Gruppe, die haben das getan. Eine andere Gruppe, die hat das nicht getan. Und diese andere Gruppe teilt sich in zwei, deswegen haben wir drei. Eine von denen, die haben das kritisiert und die anderen haben gesagt, warum redet ihr mit diesen Leuten? Bringt doch gar nichts, sie machen doch sowieso ihre Sünde. Allah Azza wa Jalla sagt, und als eine Gruppe von ihnen sagte, warum ermahnt ihr ein Volk, das Allah vernichten oder mit einer schweren Strafe bestrafen wird? Sie sagten, damit wir eine Entschuldigung vor eurem Herrn haben. Und vielleicht werden sie gottesfürchtig. Also, noch einmal, diese Gesellschaft, diese Gemeinde, diese Stadt, es gab die, die das Verbot begangen haben und es gab die, die es nicht begangen haben. So, die es nicht begangen haben, da gab es zwei Sorten. Einige, die das kritisiert haben, ihr dürft das nicht machen, warum habt ihr das gemacht? Allah hat es doch verboten, wir dürfen Samstag nicht arbeiten. Und wir dürfen auch nicht dieses Verbot umgehen, so auf diese Art und Weise. Sie waren ja nicht am Verhungern, dann wäre es ja erlaubt. Also unter der Woche gab es, aber nicht so viel wie Samstag. Es war ja nicht, wenn die am Verhungern wären, dann ist ja klar, ja. Verbote dürfen wir begehen, wenn es um Leben und Tod geht. Allah hat uns erlaubt, Alkohol oder Schweinefleisch zu verzehren, wenn es um Leben und Tod geht. Es ging nicht um Leben und Tod. Sie hatten zwar, aber nicht so viel wie Samstag. Das war eine Prüfung. So wie heutzutage die Haramarbeit, da kriegst du 10.000 netto. Ich sage nicht, dass jede Arbeit 10.000 netto haram ist. Aber gehen wir davon aus, gibt eine Haramarbeit, kriegst du 10.000 netto. Die normale Arbeit, 2 netto, 1 netto, 3 netto, je nachdem. Du stirbst jetzt nicht, du hast ja deine Halal-Arbeit, aber die andere, also wirklich. Zum Beispiel, jemand sagt dir, weißt du was, guck mal, werde Leiter, Filialleiter, und aber du musst Jumu'ah dann da sein. Vorher, Alhamdulillah, du konntest Jumu'ah immer zur Jumu'ah gehen. Freitags konntest du zur Jumu'ah gehen. Aber du wirst jetzt der Manager, der Chef. Ist haram, Chef zu sein? Nee, ist nicht haram. Aber zu welchen Bedingungen? Ja, du musst freitags da sein. Und du bekommst 2000 Euro mehr.
Soll ich nicht?
Soll ich? Der Muslim denkt nicht nach. Natürlich, nein. Aber es sind 2000 Euro. Und dann auch Prestige. Du bist Filialleiter. Ja, du bist der, ja. Du kommst in den Vorstand. Du kommst. Ja, aber dann kann ich keine Jumu'ah mehr beten. Diese Situation. Ein Bruder, möge Allah ihn festigen. Der hatte da, heutzutage, das ist ein Bruder, Allahumma barik, möge Allah ihm ein gesegnetes, langes Leben geben. Dem wurde gesagt, du wirst Leiter von einer VW, wie nennt man das? Ja, da sagt man Filiale? Ja, Standort oder Al-Muhim, ihr wisst, was ich meine. Und Allahumma barik, also der hat's drauf, was Arbeit angeht, ja. Und er hat den schon zu Beginn gesagt, Freitag, Salamu alaikum, bin ich nicht da. Und die haben, und die brauchen ihn, ja, der ist weg. Und das, deswegen auch wenn wir ein bisschen hier so immer Ausfahrt, Einfahrt, ja, aber eine Sache bringt uns zum nächsten Thema. Wenn du möchtest, dass dein Arbeitgeber dich beten lässt, Jumu'ah gehen lässt, sei du der Beste auf der Arbeit. Das ist natürlich klar. Du kommst immer zu spät, du bist faul, machst die Arbeit nicht gut. Darf ich Jumu'ah gehen? Nein. Ist ja klar, dass der Nicht-Muslim jetzt, der Nicht-Muslim, der Arbeitgeber, denkt, was will der eigentlich? Aber wenn du der Beste bist, dann sagt er, willst du Jumu'ah und dann willst du vielleicht noch Umrah gehen. Aber komm zurück und arbeite bitte. Also sei der Beste. Auf jeden Fall, deswegen konnte er sich leisten, Jumu'ah, ich bin nicht da. Jumu'ah. Plus Samstag, plus Sonntag. Also nicht, ja. Die haben dem gesagt, guck mal, bitte, wir brauchen dich, du musst der Filialleiter sein. Hat er gesagt, alles klar, gerne mache ich, Jumu'ah bin ich nicht da. Haben gesagt, geht nicht, du bist... Die Kunden kommen, also, oder andere von anderen Filialen, der oberste Chef kommt, das geht nicht Freitag. Tut mir leid, geht nicht. Wir geben dir Geld. Jumu'ah. Du musst da sein. Hat er gesagt, guck mal, ich kann euch versprechen, ich bin halbe Tag da. Danach muss ich gehen. Nein, du musst die ganze Zeit da sein. Hat er gesagt, nein. Möge Allah ihn festigen. Möge Allah ihm das mit mehr Versorgung bescheren. Mit langem Leben, gesundem Leben, für ihn und für seine Familie. Solche Beispiele gibt's. Ein anderes Beispiel, ein anderer Bruder, gibt's heute hier. Also ich kenne, Alhamdulillah, diese Brüder persönlich. Möge Allah sie festigen. Da siehst du diese Leute, Alhamdulillah, denen geht's gut, Allahumma barik, auch weltlich, aber sie fürchten Allah, Jalla wa'ala. Ein Bruder, der hat ein Restaurant, kann ich nur empfehlen. Kann man hier eigentlich Werbung machen? Auf jeden Fall, dem wurde gesagt, guck mal, in einem wirklich noblen Restaurant, dass er das übernehmen soll. Und wir reden hier von Millionen. Okay? Also wir reden hier nicht von 2000 von. Aber mit Alkohol. Hat er gesagt, nein. Nein. Alkohol mache ich nicht. Sowas gibt es. Aber nicht jeder kann Nein sagen. Mag sein, möge Allah uns bewahren, wenn ich an seiner Stelle wäre. Wie war die Fatwa nochmal, wenn ich, oder gibt es irgendwie, möge Allah uns bewahren. Nicht jeder wird gefestigt, nur derjenige, den Allah festigt. Subhanahu wa ta'ala. Also diese Leute, sie waren eben diejenigen, die gesündigt haben, die anderen, zwei Gruppen, einige, die kritisieren wollten und die anderen nicht. Was haben sie gesagt? Warum ermahnt ihr ein Volk, das Allah vernichten oder mit einer schweren Strafe bestrafen wird? Also, das ist sowieso aus vorbei. Die hatten keine Hoffnung. Sie hatten keine Hoffnung. Was war die Antwort? Schaut euch diese Antwort, die ist sehr wichtig. Damit wir eine Entschuldigung vor eurem Herrn haben. Hast du deinen Job getan? Ja. Geh. Ins Paradies. Hast du deinen Job getan? Nein. Warum nicht? Die hören nicht. Ja, was geht dich das an, ob sie hören oder nicht? Du sollst deinen Job tun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand eine Pflanze hat in seiner Hand, so eine kleine Palme zum Einpflanzen, und die Yawm al-Qiyama beginnt, was hat er gesagt? Dann schmeiß sie weg und bet zwei Raka'a. Er hat gesagt, dann soll er sie einpflanzen. Qiyama beginnt, wir sterben jetzt alle, die ganze Welt geht zugrunde. Pflanzt die Palme ein. Weder eine Palme erst einmal, eine Palme, bis die wächst, dauert Allahu a'lam wie lang. Das ist eine kleine Palme, das heißt, sie trägt noch keine Früchte, weder Kokosnuss noch Dattel. Okay, vielleicht, ich pflanze heute eine nächste Generation. Welche nächste Generation? Al-Qiyama fängt jetzt an. Gibt keine nächste Generation. Ja, warum soll ich sie einpflanzen? Weil du sollst deinen Job erledigen. Ob es was bringt oder nicht, das überlässt du Allah Azza wa Jalla. Ja, soll das heißen, wir sollen Unnötiges tun? Nein, nein. Pflanzen, einpflanzen. Ist das eine Sache, die normalerweise gedeiht? Ja, dann mach es. Aber natürlich, wenn du, wenn jemand sagt, okay, dann pflanze ich im Meer Bäume ein. Also, das ist natürlich Quatsch. Du sollst jetzt nicht Dinge tun, die nicht möglich sind. Sondern du sollst Dinge tun, die möglich sind, auch wenn du nicht weißt, ob du das erlebst, diese Auswirkung oder nicht. Das heißt also, damit wir eine Entschuldigung vor eurem Herrn haben, erst einmal, damit ich meinen Job erledigt habe. Und vielleicht werden sie gottesfürchtig. Dieses Mal haben sie es getan. Vielleicht werden sie es nächstes Mal nicht tun. Vielleicht werden es andere nicht tun, weil sie gelernt haben. Denn es reicht ja, wenn ich einen rette. Ich muss nicht die ganze Gesellschaft retten. Al-Shaytan will, dass du niemanden rettest. Also lässt er dich die Hoffnung verlieren. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, Allah berichtete von den Bewohnern dieser Stadt, dass sie zu drei Gruppen wurden. Eine Gruppe beging das Verbotene und suchte mit List den Fischfang am Sabbat. Eine zweite Gruppe verbot ihnen das und trennte sich von ihnen. Eine dritte Gruppe schwieg, tat nichts und verbot auch nicht, sondern sagte zu den Verbotenen, warum ermahnt ihr ein Volk, das Allah vernichten oder mit einer schweren Strafe bestrafen wird? Das heißt, warum verbietet ihr ihnen etwas, wo ihr doch wisst, dass sie vernichtet werden und die Strafe Allahs verdienen? Euer Verbot bringt keinen Nutzen. Die Verbietenden aber sagten, damit wir eine Entschuldigung vor eurem Herrn haben. Das heißt, wir tun dies als Entschuldigung vor unserem Herrn aufgrund dessen, was uns an Pflicht zum Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten auferlegt wurde. Und vielleicht werden sie gottesfürchtig. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, man darf nicht zulassen, dass die Furcht einen so weit treibt, dass sie zur Mutlosigkeit und Verzweiflung an der Barmherzigkeit Allahs führt. Diese Art von Furcht ist tadelnswert. Also du sagst, das war's, Allah vergibt mir nicht. Das darfst du nicht. Ich hörte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagen, das Maß der Furcht, also was ist richtig, wie viel Furcht ist gut, ist das, was dich von den Sünden abhält, was darüber hinausgeht, ist nicht nötig. Diese Furcht, die zur Verzweiflung führt, ist eine schlechte Handlung gegenüber der Barmherzigkeit Allahs, die seinem Zorn vorausging. Also die Barmherzigkeit ist viel größer als sein Zorn und Unwissenheit über sie. Ein Beispiel für mangelnde Hoffnungslosigkeit war Ya'qub alayhis salam. Als Yusuf alayhis salam verschollen war und dann auch noch Benjamin, sein Bruder, in Ägypten geblieben ist, weil Yusuf alayhis salam hat ihn ja behalten. Was sagte Ya'qub alayhis salam zu seinen Kindern? O meine Söhne, geht und erkundigt euch nach Yusuf und seinem Bruder und verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, es verzweifeln an der Barmherzigkeit Allahs nur die ungläubigen Leute. Ya'qub a.s. ist also ein Beispiel, auch im Weltlichen. Er weiß nicht, ob Yusuf lebt oder gestorben ist. Und jetzt fällt er auch. Das heißt, tue, was du tun kannst. Und urteile nicht forschen. Es macht keinen Sinn, es bringt nichts. Außer du hast 100% die Nachricht bekommen, das war's, die Person ist gestorben, die Person ist nicht mehr da. War die Hoffnung noch vorhanden? Betrachtungen. Also, dir passiert jetzt was. Krankheit, Armut, Allahu A'lam, möge Allah uns bewahren. 6, dass es gehört, du bist arm, Allah ibarik fik. Diese Dosis brauchst du sofort. Es ist genauso wie, wenn du Kopfschmerzen hast und du bist so ein Typ, der Medikamente nehmen muss. Es gibt ja andere, die da gehen die Kopfschmerzen allein. Du weißt ganz genau, du hast Kopfschmerzen, Migräne, möge Allah uns bewahren. Zack, sind die Medikamente da. Oder Unterzucker, zack, holst du dir was Zucker, damit du nicht umfällst. Schicksalsschlag, zack, ich brauche die Namen Allahs. Der Allkundige, der Allweise, der Allwissende, Al-Hakim, Barakallahu fik, der Gerechte, der Liebevolle, Nachsichtige. Das musst du einnehmen, diese Bedeutungen wirken lassen in deinem Herzen. Wer ist derjenige, der das bestimmt hat? Allah. Ja, soll ich Allah bitten, bitte gib mir alle Probleme? Nein, möge Allah uns vor den Problemen bewahren. Aber du weißt, Allah behandelt dich. Also verstehe das. Wer hat gesagt, du musst die Operation jetzt machen? Das war der Arzt, Professor, Doktor, der beste Chirurg der Welt. Wenn du weißt, wer er ist, bist du beruhigt. Okay, dann machen wir die OP. Aber es ist eine gefährliche OP. Ja, ja, aber der macht das jeden Tag. Ja, ja, aber diese OP dauert 10 Stunden. Ja, ja, aber der ist der beste Chirurg der Welt in diesem Fall. Siehst du, wie du beruhigt bist? Die Sache ist gewaltig. Ist gefährlich. Kann schief gehen. Aber du bist beruhigt. Nee, der ist gut. Wenn du beruhigt bist bei einem Menschen, der Fehler machen kann. Wie kannst du nicht beruhigt sein bei Allah Jalla wa Ala, der keine Fehler macht? Und genauso wie du nicht dir wünschst, dass du eine OP machst, lieber machen wir keine Operation. Aber wenn es sein muss, dann weiß ich, das macht dieser Professor Doktor. Zweitens, die Perspektive der Gerechtigkeit. Dass sein Urteil darin vollzogen und sein Beschluss gerecht ist. Also erstens, wer hat's entschieden? Allah. Warum hat Allah entschieden? Er ist gerecht. Was soll das heißen? Ich verdiene es. Warum? Ich habe nichts getan. Allah möchte deine Stufen erhöhen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, einige Menschen, Allah will sie in höheren Stufen sehen im Paradies, aber ihre Taten reichen nicht aus. Also prüft er sie. Allah ist so liebevoll, er will dich im Firdaus al-A'la. Du hast aber kein Qiyamul Layl gebetet. Bitteschön, da kriegst du jetzt die Prüfung. Eine Krankheit, irgendwie Schulden, Allahu a'lam was. Die Betrachtung, die nächste Perspektive der Barmherzigkeit, dass seine Barmherzigkeit in diesem Schicksal über seinen Zorn und seine Vergeltung siegt und dass seine Barmherzigkeit es durchdringt. Es ist mir was passiert. Will Allah mich vernichten? Nein. Aber Allah ist doch der Zornige. Ja, aber er ist der Barmherzige. Und Allah sagt im Hadith al-Qudusi, Inna rahmati sabaqat au ghalabat ghadabi. Meine Gnade hat meinen Zorn besiegt, also überwiegt. Also die richtige Perspektive brauchen wir. Warum passiert das, ja Rabbi? Er ist der Barmherzige. Mit wem? Mit demjenigen, der auch richtig sehen kann. Derjenige, der Allah nicht will, für den ist es eine Strafe, möge Allah uns davor bewahren. Viertens, die Betrachtung der Weisheit. Dass seine Weisheit erhaben sei, er dies erforderlich machte. Er bestimmte nichts vergeblich und urteilte nichts sinnlos. Wenn der Chirurg jetzt sagt, so, jetzt müssen wir ihn künstlich beatmen. Er kann doch atmen, ja, ja, aber während der OP ist es zu riskant. Wir müssen ihn jetzt an die Maschine stecken. Aber ich kann doch atmen. Aber das ist zu riskant. Die Weisheit ist, wir beatmen dich während der Operation, nach der Operation atmest du wieder normal. Das ist Weisheit. Beim Menschen. Dann doch erst recht beim Schöpfer des Menschen, subhanahu wa ta'ala. Fünftens, die Perspektive des Lobes. Dass ihm Allah dafür in jeder Hinsicht loben wird. Also dass ihm Allah azzawajal dafür in jeder Hinsicht vollkommenes Lob gebührt. Dieser Arzt jetzt, und Allah ist erhaben über jegliche Gleichnisse. Dieser Arzt, nach der OP sagst du ihm vielen Dank, aber der hat dich aufgeschlitzt, der hat dein Organ rausgenommen, du hast so und so viel Blut verloren, aber du sagst, vielen Dank, das war sehr nett von ihm. Was war nett, dass er dich aufgeschlitzt hat? Nee, aber er hat es doch nur gemacht, damit er mich behandelt. Wenn ich also weiß, Allah, der Allgnädige, der Liebevolle, der Sanftmütige, subhanahu wa ta'ala, operiert mich durch diese Schicksalsschläge, durch diese Erziehungen, dann sage ich, Alhamdulillah ala kulli hal. Sechstens, die Betrachtung der Dienerschaft, dass der Mensch in jeder Hinsicht ein reiner Diener ist, auf den die Urteile und Bestimmungen seines Herrn nach seinem Willen einwirken, da er sein Besitz und sein Diener ist. Allah lenkt ihn sowohl durch seine schicksalhaften als auch durch seine religiösen Urteile. So ist er ein Ort, an dem diese Urteile vollzogen werden. Also Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, und die sechste Perspektive, wer bin ich? Ich bin ein Sklave Allahs. Ich bin Besitz Allahs. Was er mit mir machen will, stellt er mit mir an. Er könnte mich auch vernichten, wenn er will, aber er will es nicht, weil er gnädig ist. Aber er macht mit mir, was er will. Das heißt also sechs Gesichtspunkte, also Blickwinkel, um zufrieden zu sein mit den Schicksalsschlägen. Noch oder خلاص? Dakika? Letztes Zitat von Imam Sa'di, rahimahullah.